approaching the drop zone.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den blackoutigsten, den royalsten Podcast der Weltgeschichte. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin und heute ist der Strom ausgefallen. Wir haben den absoluten Blackout hier. Trotzdem sitzen wir hier bei Kerzenschein und ich habe mir den Stefan eingeladen aus München. Stefan Köhler bei der GameStar und großer Call of Duty und Shooter und Schlag mich tot. Alles, was mit Schusswaffen zu tun hat, kann man sich vertrauensvoll an dich wenden und deswegen habe ich gesagt, wir müssen unbedingt mal wieder podcasten, denn das neue Call of Duty ist tatsächlich eine kleine Überraschung für mich in vielerlei Hinsicht und vor allem wegen eines speziellen Modis, nämlich der Blackout-Modus, der jetzt tatsächlich die Battle Royale-Schiene fährt und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber erstmal ein wunderschönes Hallo, Stefan.
Grüß dich, danke für die Einladung.
Tut mir leid, dass ich dich hier für eine halbe, dreiviertel Stunde vom Blackout-Spielen abhalte, aber so ist es halt, gell? Also ich meine, du hast dir das ausgesucht, du hast den Test für die GameStar geschrieben, dann musst du halt auch mit mir podcasten.
Okay, komm mal.
Genau, also du bist eher so aus der Ecke Counter-Strike, glaube ich. Du bist jetzt, wie stehst du so zu Call of Duty? Bist du einer, der jedes Call of Duty jedes Jahr spielt und da voll drauf abgeht? Oder war das jetzt dieses Jahr was Besonderes bei dir?
Ich spiele sehr, sehr viel Call of Duty und insbesondere die Black Ops-Reihe spiele ich immer bis Master Prestige. Wer das nicht weiß, das ist die letzte Stufe, die man erreichen kann im Multiplayer. Also jedes Black Ops über 300 Stunden oder mehr. Das ist, ja. Da versetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit rein. Und Call of Duty habe ich eine klare Ansage, Black Ops auf PC und die anderen unbedingt auf Konsole, weil die PC-Bots sind da nicht so toll. Freue mich natürlich, weil ich hauptsächlich PC-Shooter-Spieler bin, dass ich in diesem Jahr wieder Call of Duty auf dem PC spielen kann und das genießen kann.
Genau, also ich war auch auf der EGX, habe da mit den Entwicklern gesprochen, die waren sehr stolz, dass sie quasi die PC-Portierung jetzt auch an ein Spezialistenstudio gegeben haben und ich glaube, das hat sich ausgezahlt, gell? Das ist dieses Jahr nicht nur auf Konsolen gut, sondern auch richtig, richtig gut auf dem PC geworden, mit den ganzen Features, mit ohne quasi Framescap für Widescreen-Monitore und also PC-Spieler werden da wirklich glücklich diesmal.
Ja, ja. Ich finde Blackout, auch die Vorgänger hatten immer eine gute PC-Version, weil Treyarch auch in-house sehr viele hoch talentierte PC-Entwickler haben, die auch da gerne Zeit und Geld investiert haben, um das etwas besser zu machen als die anderen Entwicklerstudios. Aber das konnte man immer schon sehen. Aber in diesem Jahr haben sie natürlich noch ganz gute Verstärkung in Mannform bei Beenox, bei dem kanadischen Entwickler und von Blizzard natürlich auch bekommen. Das sieht man schon, ja.
Ja. Aber wir müssen erstmal über den Elefanten beziehungsweise über den nicht vorhandenen Elefanten im Raum sprechen, nämlich sie haben sich tatsächlich getraut, anders als die Konkurrenz von Battlefield, den Singleplayer-Modus dieses Jahr tatsächlich zu killen. Es war ja eigentlich immer so ein bisschen auch dieses Aushängeschild. Natürlich haben alle Black Ops und Call of Duty hauptsächlich wegen des Multiplayers gespielt. Gerade auch bei den Treyarch Black Ops, man muss dauernd aufpassen, dass man nicht Blackout sagt, ne? Bei den Black Ops
Out 4, nein, okay. Genau, nein.
Da war das ja ganz oft auch, dass eben der Zombie-Modus so geliebt wird, der ist jetzt hier auch wieder mit dabei, aber diese Singleplayer-Kampagne war schon auch immer so ein Aushängeschild, also wilde Explosionen, es wurde immer mit Achterbahnen verglichen, es war immer ein unglaubliches Popcorn-Kino eigentlich und mir haben diese Singleplayer-Modi ja tatsächlich Spaß gemacht, diese Kampagnen irgendwie mal durchzuspielen, man lernt irgendwie halt ein bisschen was über die Charaktere, gerade bei den Black Ops war das ja auch immer so ein bisschen ein wiederkehrendes Treffen mit diesen Charakteren, die man halt irgendwie dann auch über die Jahre kennengelernt hat und so kitschig die Geschichten auch immer waren, Spaß gemacht haben die ja trotzdem. Und dieses Jahr gibt's die tatsächlich überhaupt gar nicht mehr. Sie wurde komplett gestrichen, bis auf so ein bisschen eine Andeutung, wie so eine Resteverwertung von einer Story, oder? Also so das Gefühl hatte ich.
Ja, es ist noch was drin. Es ist auch eine Story ist eigentlich komplett drin. Mhm. Sie wird nur nicht erzählt.
Genau.
Oder klasse. Also eine Story ist da, aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, was ich damit meine. Aber ja, das ist schon sehr, sehr irre, wie sie es dann dieses Jahr gelöst haben. Die erste Antwort ist, gibt keinen Singleplayer. Eigentlich,
sondern?
Es gibt das Specialist HQ. Das Specialist HQ ist, wenn ist schon super, wenn man das Hauptmenü von dem Spiel aufmacht, weil du hast drei große Balken im Hauptmenü. Einmal für normalen Multiplayer, einmal für Blackout und einmal für Zombies. Und oben links in der Ecke, etwas kleiner, nicht gleichwertig mit diesen drei Balken, die für die großen Spielmodi stehen, ist Specialist HQ. So, was ist da drin? Das sind Tutorials für die 10 Specialists, die du aus dem Multiplayer spielen kannst. Also diese, wie in Overwatch, was jetzt nicht weiß, wie in Overwatch hast du in den Blackout 3 und jetzt auch Blackout 4 einen, Black Ops 3 und Black Ops 4 hast du diese Specialists, diese Charaktere, und die haben spezielle Fähigkeiten, eigene Persona, eigene Hintergrundstory, und diese Geschichte ist da so ein bisschen eingebettet, okay, wie wurden diese 10 Specialists rekrutiert, wie wurden sie zusammengestellt, was verbindet die alle? Und es gibt eine Geschichte, aber es gibt keine richtige Kampagne, weil die statt einer Kampagne hast du einfach Tutorials für diese 10 Specialists. Genau.
Genau. Sie ist ja für sich gesehen gar nicht so schlecht. Also wenn du eben noch keine Berührungspunkte hast mit den Charakteren wie Battery oder Firebreak oder wie sie alle heißen, dann ist es wirklich auch ganz sinnvoll, diese Specialist HQ mal durchzuspielen, weil dann lernst du halt eben, wie funktioniert jetzt diese neue Splittergranate von Battery oder eben ihre Hauptwaffe, dieser Granatenwerfer, wie funktioniert der mit seinem Schild, wenn der seine Energie voll aufgeladen hat, was passiert denn dann? Ah, okay, dann baut er sich so einen Schildpanzer wie so eine Schildkröte um sich rum. Um das zu lernen, ist es ja wirklich ganz sinnvoll. Die spielt man ja auch relativ flott und locker durch. Da ist dann halt auch so ein Narration, wie sagt man da immer so, laufe jetzt zu diesem Punkt, dann läufst du da hin und dann kannst du auch nichts anderes machen, als dann eben die Granate zu feuern, und ist ganz fluffig in dargestellt. Und dann bekommst du als Belohnung immer so Zwischensequenzen, die wirklich hochwertig gemacht sind. Also richtig kurze Film-Animationssequenzen, die dir diese Geschichte mit dieser entführten Schwester oder so erzählen, ne?
Richtig. Wollen wir die Story da ein bisschen spoilern? Oder
ja, bitte.
Weil wahrscheinlich erzähle ich nachher noch was blowing your mind abgehen wird. Also die Story ist folgende. Wir haben die erste Billionärin der Welt.
Genau, Savannah Mason.
Und die ist nicht nur irgendeine Person, sondern der Nachname ist Mason, und wer die Vorgänger gespielt hat in Black Ops 1 und Black Ops 2, waren Vater und Sohn, David und ich weiß nicht, wie der andere heißt, Mason, die Protagonisten. Und jetzt offensichtlich ist also, dass die dritte Generation jetzt, die wir spielen, in Black Ops 3 kamen sie nicht vor, jetzt in Black Ops 4 haben wir aber auf jeden Fall diesen Mason-Familienclan. Und wir kriegen eine Rückblende, wie zwei der Specialists mit der Schwester Jessica Mason auf einer Mission sind, und diese Mission geht schief und die beiden anderen Specialists werden angeschossen und können noch fliehen. Die Mason-Schwester stirbt bei dieser Mission, angeblich. So. Und das ist das Intro von dem Spiel quasi, und die Billionärin bringt diese ganzen Specialists, diese 10 Specialists als kleine Privatarmee zusammen. Und die Tutorials, die man spielt, sind quasi Trainingssimulationen für diese Specialists, um mit ihrem Equipment, mit den Fähigkeiten, die sie ausgestattet werden und so weiter, um sie auch zu trainieren in dieser Story-Einbettung. Und ja, wie du schon gesagt hast, man kriegt halt wirklich Tutorials serviert. Also hier, geh da hin, wirf die Granate, wenn jemand eine Granate dabei hat, oder benutzt ein Schild und so. Und dann kriegt man halt eben noch ein Hintergrundvideo zu diesem einzelnen Specialist. Also zum Beispiel Firebreak ist ein schon als Kind ein Zündler gewesen, der einen alkoholsüchtigen Vater umgebracht hat, um seine Schwester und sich zu retten. Und er ist der Typ für alles, was mit Feuer zu tun hat. Flammenwerfer hat er natürlich dabei. Und diese Hintergrundstory, diese Kindheitstrauma, das erlebt man eben als in dieser Zwischensequenz. Dann hast du noch ein Multiplayer-Match mit jedem Specialist, wo sie dich dann einfach mal auf quasi mit den Fähigkeiten, die du jetzt trainiert hast, mit dem, was du jetzt weißt über diesen Charakter, kannst du den jetzt einfach mal in einem Multiplayer-Match spielen, gegen Bots, nicht normal Multiplayer, sondern gegen Bots. Und dann hast du den quasi abgeschlossen, das machst du 10-mal.
Muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben kleine kurze Story-Filmchen, aber das einzige spielerische Element ist ein 5-6-minütiges Tutorial und dann ein Bot-Match. Und genau. Das ist alles, was man hier im weitesten Sinne als Singleplayer-Kampagne bezeichnen könnte. Und noch dazu ist diese Geschichte ja komplett wirr erzählt. Also selbst wenn man das durch hat, versteht man ja vorher, danach und dazwischen genauso wenig wie zuvor, oder? Man hat einfach nur ein paar hübsche Filmchen gesehen. Das sind nicht viel mehr als irgendwelche Lore-Fetzen, da wo selbst eingefleischte Black Ops-Fan wahrscheinlich auch eher mit Fragezeichen dahinter bleiben.
Ja, dann in diesen ganzen Tutorials, was ganz cool ist, sie holen den Frank Woods, der Buddy aus, dein Kumpel, dein Buddy in der Black Ops 1 Kampagne, der auch wirklich wahrscheinlich in dieser Serie, also in der Black Ops Serie, der beliebteste Charakter ist aus der Reihe, auch unter Fans, und der kommt wieder zurück, um jetzt dein Drill-Instructor zu sein. Der ist natürlich schon lange tot zu dem Zeitpunkt. Das Spiel spielt in 2045, müssen wir vielleicht noch sagen. Mhm. Also ein Sci-Fi-Shooter, und der ist zu dem Zeitpunkt schon lange tot, aber in dieser Simulation ist er halt sein junges Ich, und er redet schon ganz schön viel krasses, witziges Zeug. Also so alle 5 bis 10 Sekunden macht er einen Witz. Teilweise ein bisschen albern, aber wenn man den Humor mag, kann man schon durchaus lachen. Die deutsche Version ist relativ furchtbar besetzt, aber wenn man englisch ein Original spielt, kann man schon viel rausziehen. Und Frank is back, sag ich mal, ist nicht der schlechteste Teil von diesem Specialist HQ.
Nee, aber das müsste man wirklich so explizit, deswegen haben wir es jetzt so ausführlich erzählt, wer jetzt in den Laden geht und denkt, ah ja, Black Ops kaufe ich mir wegen der Story. Nee, da ist nichts drin. Also das Spiel hat einen sehr, sehr großen Umfang, und da kommen wir jetzt nämlich jetzt dazu. Es sind 3 fantastische Multiplayer-Modi dabei, aber für Singleplayer gibt's wirklich nichts, und auch selbst für die hart eingesottenen Fans lohnt sich's nicht wirklich, wenn man sagt, man hat an Multiplayer kein Interesse. Ja. Finde ich aber insgesamt gut und konsequent auch zu sagen, nee, wir konzentrieren uns und stecken die Ressourcen zurück und machen dafür halt einen komplett neuen Modus, der Blackout-Modus quasi geworden ist, der jetzt halt diese Battle-Royale-Schiene ist. Und so viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Dieses Investment hat sich, glaube ich, gelohnt. Also Call of Duty Black Ops 4 würde ich vor allem empfehlen wegen des Battle-Royale-Modus. Die anderen Sachen sind auch nicht schlecht. Also gerade der Zombie-Modus ist auch super. Und der Multiplayer-Modus, vielleicht können wir den kurz abfrühstücken, der ist eigentlich wie immer. Das sind halt diese Spezialisten, es gibt halt diese verschiedenen Spielmodi, aber große Innovationen oder große Neuerungen habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Der fühlt sich an wie immer mit den Streaks und so weiter. Der ist solide, der ist ja auch schon immer gut. Wenn man da Bock drauf hat, ist das geil, aber große Neuerungen habe ich da keine entdeckt.
Ich würde sagen, sie haben sogar einen Schritt, nicht einen Schritt zurück gemacht, aber sie sind einen Schritt zurückgegangen, haben sich angeschaut, okay, wir machen jedes Jahr Innovationen, zumindest im Kleinen. Ich meine, die Spieler erwarten eine gewisse Form von dem Multiplayer, und Call of Duty muss Call of Duty sein. Die machen keine riesigen Sprünge. Aber sie versuchen immer was Innovatives, immer was neu zu machen, irgendwie die Formel aufzulockern, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und dieses Mal sind sie einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, okay, schauen wir uns alles an, was wir gemacht haben, und wenn wir keine Innovation brauchen, wenn das, was wir hier machen, funktioniert, dann machen wir es einfach nicht. Und von den Specialists, 6 aus Black Ops 3 kommen zurück, 4 sind neu. Bei den Karten 10 neue Karten und 5 Karten, die man schon aus Black Ops 1 und 2 kennt, wurden remastered, wo man jetzt sagen kann, okay, die haben sich ja keine Mühe gegeben. Andere würden sagen, ja, aber da kommen Fan-Favorites zurück. Und ich glaube, dass die Stärke, die sie hier ausspielen, ist nicht, dass sie faul gewesen sind, sondern dass sie geschaut haben, okay, wir haben jetzt diese Marke Black Ops innerhalb des Call of Duty, diesen Dunstkreis, dieses Universum. Und wir sind so stark, dass wir jetzt bestimmte Sachen einfach so machen können, jedes Jahr genau gleich machen können, weil die Fans das erwarten. Mein Beispiel wäre jetzt ein Counter-Strike, würde man ja auch niemals erwarten, dass neues Counter-Strike ohne das 2 als Karte oder Office als Karte an den Start gehen würde. Und jetzt haben sie sich halt mal getraut zu sagen, okay, wir machen nicht alles neu, wir machen nicht alles komplett anders, sondern wir nehmen einige Elemente, die ihr genauso von den Vorgängern kennt, und bringen sie einfach zurück. Einige Charaktere, einige Maps und so weiter. Und deswegen der Multiplayer, damit haben wir wahrscheinlich jetzt alles gesagt, was man über Multiplayer sagen kann, weil der ist voll mit Fan-Favorite-Zeug, und wenn was Neues reingehen sollte, Neues passieren musste oder es sinnvoll war, dann haben sie auch was neu gemacht. Aber ja, würde man keine riesigen Sprünge erwarten müssen. Ja. Und die Neuerungen, die man da sieht, glaube ich, sind nur für die absoluten Hardcore-Fans wie mich gedacht und alle anderen sehen halt ja mehr im Call of Duty Multiplayer und das ist ja auch in Ordnung.
Genau, und die Sachen, die neu im Call of Duty Universum sind, sind halt nicht auch wirklich neu, sondern sowas wie der Modus Überfall ist halt im Prinzip eigentlich wie Counter-Strike Go oder wie Battlefield Hardline oder sowas. Also sind halt auch neue Modi dabei, die man halt auch aus anderen Multiplayer-Shootern schon kennt. Die Spezialisten sind ja ganz geil, aber so richtig brauchen tut man sie auch nicht in jedem Modus und immer, oder? Also ich finde, richtig taktisch ist es jetzt dadurch auch nicht geworden. Man kann auch ganz viele Runden einfach halt normal, sage ich jetzt mal, gewinnen, ohne groß auf die Spezialistenfähigkeiten einzugehen. Ich bin jetzt da nicht so tief drin. Im Endgame, im Core-Game sieht es sicherlich nochmal anders aus, das Teamwork. Aber so, wenn man einfach jetzt mal nur so in den wilden Multiplayer einsteigt, kommt man eigentlich auch so ganz gut zurecht, oder?
Nicht so wie Rainbow Six Siege,
ja, genau.
Wo du aufeinander aufbauen musst. Wirklich und wirklich hier dieser und dieser Spieler macht diesen und diesen Pick, also picke ich jetzt einen anderen Charakter. Genau. In dem Sinne ist es, du kannst jeden in deinem Team kann jeder Spezialist nur einmal vorkommen, also das ist schon ähnlich wie in Rainbow Six Siege, aber die Teamkomponenten sind drin. Ich sag's mal so, ich muss gut spielen, was ich an Items und an Fähigkeiten mitnehme und was ich an Skills an die Hand bekomme, ich muss die gut einsetzen und damit gut spielen im Multiplayer. Und das kann durchaus sein, dass ich etwas fürs Team tut, zum Beispiel der Crash heilt sein Team und kann ihnen 50 Bonuslebenspunkte geben. Also es ist quasi ein Medic, der das alle 2 Minuten einmal so ein quasi Buff, sag ich mal, für sein Team raushauen kann. Das ist aber nicht in dem Sinne, dass du jetzt hier als Heiler spielst oder so hartes Teamplay wie in einem Battlefield, wo der Sanitäter wirklich hier Heilpaket und der Versorger mit der Munitionskiste und der Squad baut aufeinander auf und auf den Fähigkeiten auf, sondern ich muss als Crash-Spieler ganz, ganz normales Call of Duty spielen, Gegner abballern und dann irgendwann sehe ich, okay, jetzt gerade greifen wir einen Punkt ein, wo es sinnvoll wäre, dass wir alle volle Lebenspunkte haben und dass wir mehr Lebenspunkte haben als der Gegner, weil es eine harte Schlacht wird. Und wenn ich dann jetzt meinen Knopf drücke, die Fähigkeit einsetze, dann gewinnen wir wahrscheinlich auch diesen einen Kampf und dann gewinnen wir das Match. Also in dem Sinne ist es nicht hartes Teamplay, wo wir aufeinander aufbauen und miteinander spielen und mein Teammitglied hat mir das Match verloren, sondern ich spiele schon normal Call of Duty, ich spiele Arcade, aber ich habe dieses Portfolio an Ausrüstung und dann Items dabei und dann sollte ich schon zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf drücken, wenn ich einen Einfluss auf das Match haben möchte und nicht nur durch diese Action mitgetragen, wie eine Welle mitgetragen werden möchte.
Genau. Und was bleibt, ist auf jeden Fall die hohe Geschwindigkeit von Call of Duty in den Multiplayer-Matches, ganz im Gegensatz dazu der Blackout-Modus. Blackout ist der neue Modus, der eben diesen Battle-Royale-Spielstil sich abgeschaut hat von PUBG, von PlayerUnknown's Battleground und von Fortnite, den zwei Platzhirschen. Es gibt natürlich noch etliche andere Spiele auch, die diesen Modus adaptiert haben. Wenn ihr den gar nicht kennen solltet, 100 Leute werden auf einer Insel abgeschmissen aus einem, hier sind's Helikopter, und landen alle auf der Insel und dann nähert sich von außen ein, wie heißt es hier, Sturm oder was auch immer? Also so ein Der Kollaps ist es hier, genau. Ein Ring, der von außen eine Zone, die sich immer weiter verengt, irgendwo auf der Insel, das ist zufällig ausgewählt, gibt es dann einen Punkt, wo nur noch eine Person stehen kann und die hat dann gewonnen und gerettet. Also du kannst das Spiel gewinnen, indem du alle gegnerischen Soldaten auf dieser Insel ausschaltest. Also der Last Man Standing sozusagen. Und forciert wird es eben durch diesen Ring, der sich von außen schließt und immer kleiner wird. Das ist dieser klassische Battle-Royale-Modus. Und den hat Blackout kopiert und adaptiert ins Call-of-Duty-Universum. Und das ist tatsächlich sehr wörtlich zu nehmen, denn diese Insel, auf der wir da landen, das ist eine große Map, die ist wirklich richtig groß. Die besteht aus lauter Versatzstücken von unterschiedlichen Call-of-Duties. Also das ist wirklich ein kleines Highlight, glaube ich, für alle Leute, die die Call-of-Duty-Serie jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie begleiten. Also da ist alles dabei. Vom Hafen, der dann irgendwie, wenn du da ankommst, den sofort wiedererkennst aus den alten Teilen, bis hin zu den bis hin zu dem Asylum, wo die Zombies dann spawnen. Hätte ich so nicht erwartet, dass das so gut miteinander harmoniert, aber auf dieser Map fühlt sich das alles sehr homogen an. Gell?
Sie haben das ganz gut platziert. Es sind ein paar neue Objekte auch drin, aber zum Beispiel, du hast schon den Hafen genannt aus Call of Duty Black Ops 2. Der ist fast exakt nachgebaut. Da ist aber noch ein Containerschiff reingestellt, das du auch noch betreten kannst. Sie haben das halt sehr, sehr organisch gemacht. Also hier haben wir die Map und diese, also die große Map, und in die packen wir unsere kleinen Multiplayer-Maps rein, aber organisch. Zum Beispiel haben wir halt eben diesen Hafen, an dem noch zusätzlich das Schiff, und da ist dann auch eine Tankstelle und so weiter, und da geht's auch.
Der Leuchtturm ist noch in der Nähe. Genau.
Leuchtturm. Du hast ganz im Norden Estates, also die Anwesen, die basieren auf den beiden Karten Raid aus Black Ops 2 im Westen und dann im Osten Stronghold aus Black Ops 3, und das sind halt diese superreichen Villen, die quasi im Norden, im Hügelland, so ein kleines, die Entwickler kommen aus Los Angeles, ich würde sagen, Beverly Hills quasi nachempfunden.
Total.
Bereiche. Und ja, du hast die Zombie-Zonen schon genannt. Sie haben diese Versatzstücke halt genommen und reingebaut, und das grundsätzliche Layout von Raid ist exakt gleich, genauso wie die Karte aus Black Ops 2 aussieht, ist drin, aber sie haben das nicht einfach nur so gelassen und wie ein Versatzstück einfach reingeworfen, sondern gesagt, okay, wie muss dann die Umgebung aussehen, dass das passt? Okay, wir haben hier diese superreiche Villa, dann außenrum müssen wir das eben, dass es nicht nur ein Anwesen ist, sondern ein Anwesenbereich ausbauen. Dann haben sie noch Stronghold dazu passend einbauen können, und das hat dann geklappt, und das klappt auf der gesamten Karte, und das ist toll.
Das ist super.
Gut gemacht, ja.
Und es sorgt auch für echt große Abwechslung, weil man sich am Anfang dann immer überlegt, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ah, okay, also hier fliegen die Hubschrauber anders über die Insel, und dann überlegst du dir, ah, jetzt gehe ich da mal zu dem Anwesen, oder nein, da, ich lande jetzt mal genau in der Mitte, vielleicht habe ich ja Glück, und dann schließt sich der Kreis dort. Denn der größte Unterschied zu einem klassischen Call of Duty Multiplayer-Match ist, du bist halt einfach nicht ausgerüstet. Also alle hüpfen quasi nackt, nur mit Kleidung bekleidet, die natürlich unterschiedlich geskinnt werden kann und so weiter, auf die Insel und müssen sich erstmal ihren Loot zusammensuchen, denn ohne Loot wirst du nicht lange überleben. Du musst erstmal eine Waffe finden, und es gibt tatsächlich Runden, ist mir ständig passiert am Anfang, wo du in ein Haus reinrennst und da liegen dann halt ein paar Medipacks rum, vielleicht auch noch eine Schutzweste oder so, aber keine Waffe. Dann rennst du ins zweite Haus, dann liegt da irgendwie nur eine bescheuerte Pumpgun rum, und dann gehst du zur Tür raus und wirst schon erschossen. Ja. Und das ist tatsächlich einerseits Segen und Fluch in diesem Black Ops Blackout-Modus, aber ist auch gleichzeitig der Reiz, gell?
Auf welcher Plattform spielst du, wenn ich fragen darf?
Ich spiele es auf der PS4.
Ja, also was jeder mittlerweile sagt, auch YouTuber, ist, dass auf dem PC, ich spiele es ja auf dem PC, die Hölle los ist. Also auch gestandene PlayStation 4 YouTuber und wirklich Profis spielen die PC-Version und sagen sich, ich kann nicht mit einem durchschnittlichen PC-Spieler mithalten. Der durchschnittliche PC-Spieler ist so unfassbar. Hat ein paar Gründe, also die Call of Duty normalen Casual-Spieler spielen das normalerweise auf der Konsole, und das ist kein sehr beliebtes PC-Spiel. Die Leute, die also Call of Duty auf dem PC spielen, sind eine sehr kleine, enge Community, die das jedes Jahr sich kauft. Und dann hast du natürlich, wenn nur solche Spieler unter sich sind, einen Qualitätsanstieg bei dem Gameplay. Und um jetzt zurückzukommen auf das, was du gerade gesagt hast, auf dem PC ist die Hölle los. Also wenn du landest, solltest du schon wissen, dass du auf einer Waffe landest.
Ja, sonst hast du keine Chance.
Das Vollgefecht ist 5 bis 10 Sekunden später. Das ist echt, echt, echt die Hölle.
Aber man kann sich das ja doch ein bisschen steuern. Also man kann ja auch Risiko gehen und halt sehr, sehr, sehr früh abspringen und dann halt mit dem Schwung auch versuchen, weit auf die Karte an die Außenbereiche zu kommen oder halt ganz am Ende abzuspringen. Ich meine, du weißt ja im Vorfeld nicht, wo der Ring sich schließt. Also wenn du in der Mitte der Insel abspringst, kann das genauso gut oder schlecht sein, wie als wenn du ganz am Rand landest. Das weißt du ja vorher nicht. Das finde ich ganz charmant eigentlich, dass man da eben sich ein bisschen variieren kann und auch erstmal das Weite suchen kann. Man sieht ja auch, wo hüpfen die meisten Leute ab, wo sind die denn alle, wo segeln die denn hin mit ihren Fallschirmen? Und da kann man ja auch wirklich gerade in die entgegengesetzte Richtung, weil mehr als 100 sind es ja nie. Also es hat alles Vor- und Nachteile, oder? Also du musst ja nicht ins Getümmel dich reinwerfen am Anfang.
Ja, sie übernehmen die typischen Battle Royale. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr klassisches Battle Royale. Da ist nicht viel, viel anders dran. Kein Neudenken des Genres oder so. Das ist natürlich ganz, ganz typisch, wenn du irgendwo hingehst. Ich meine, bei PUBG oder bei Fortnite hast du auch deine Position, wo jeder hingeht, Twin Towers, aber hier bei dem Spiel hast du es halt auch Construction Site, Estate oder Rivertown, da ist halt die Hölle los, und wenn du paar weniger populäre Orte angehst, dann hast du da vielleicht ein, zwei Leute, das ist dann okay, und dann hast du auch am Anfang wahrscheinlich einen einzigen Kampf um 5 Häuser, und dann kannst du, wenn du den gewinnst, dann kannst du auch die 5 Häuser alleine looten, bis dann irgendwann mal jemand vorbeischaut. Kommt halt darauf an, wie du abspringst, da hast du vollkommen recht, ja.
Alleine ist der Konkurrenzkampf natürlich noch ein bisschen höher. Du kannst die Battle Royale Modi im Singleplayer spielen. Dann hast du halt wirklich 1 gegen 99 oder im Zweierteam oder im Viererteam. Du kannst auch ein Viererteam zu dritt machen. Dann wird da halt jemand Zufälliges reingelost, oder du hüpfst halt wirklich nur zu dritt ab. Das geht alles auch. Also man kann auch zu dritt quasi in Squad sein. Dann hat man halt einen kleinen Nachteil. Bei Vierer finde ich es schon deutlich entspannter. Also da hast du ja viel mehr Zeit zu looten, weil die Anzahl der Leute, die halt quasi auf einem Fleck sind, die verteilen sich ja dann dadurch noch mehr. Es sind ja dann nicht irgendwie 400 Leute, sondern es sind ja trotzdem nur 100 Leute, die auf der Karte sind. Also es fühlt sich schon sehr unterschiedlich an, finde ich, ob du allein oder zu viert unterwegs bist.
Ja, das ist eine eigene Spielerfahrung, ja. Auch weil du musst halt auf dich selber aufpassen, und wenn du einen Gegner siehst, wird es nur ein einzelner Gegner sein. Wenn dann noch mehr Gegner kommen, weißt du, die laufen nicht im Team rum, sondern du hast jetzt ein 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1, und da ist normalerweise sehr viel Chaos dabei. Wenn du ein 4 gegen 4 irgendwo in einem Wald hast, weißt du ganz genau, wie das ablaufen wird.
Und du kannst dich halt auch decken. Du kannst halt auch sagen, du gehst aufs Dach und hältst Ausschau, du warnst uns, wir gehen rein ins Haus und looten und so weiter. Man kann sich absprechen, guck mal, hier ist noch ein Dreier-Level-Schutzschild, hol du den hin, ich schieb draußen wieder Wache. Du kannst einen im Hubschrauber fliegen lassen, während 3 schießen. Das kannst du alleine ja zum Beispiel auch nicht machen. Also fühlt sich an wie ein komplett anderer Spielmodi. Da bin ich ganz bei dir. Und hat aber beides irgendwie seinen Reiz. Also ich find's auch alleine irgendwie ganz spannend ab und zu.
Oh, absolut, ja. Bin persönlich eher ein Solo-Spieler, weil ich ein bisschen Frust habe, wenn du im Vierer spielst, was für Teammitglieder kriegst du. Also ich habe keine 3 Kumpels, die das auch konfliktiv dann spielen wollen. Das ist ein bisschen blöd, wenn du irgendwelche Zufalls.
Ja, das geht schwieriger.
Dann 4 Leute, die sich miteinander absprechen, da hast du dann normalerweise schlechte Karten. Und bin auch kein großer Fan von, wenn du jetzt gegen, also sich 4 Gegner kämpfst und die musst du alle alleine quasi niederschießen. Ist ja machbar, aber ganz schön viel Stress. Und
Ja. Lass uns mal zu ein paar Besonderheiten noch kommen, die halt Call of Duty reinbringt. Also es gibt so ein kleines Perks-System, was mit so Koffern funktioniert. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Die sind am Anfang etwas verwirrend, finde ich, aber man, wenn man ein paar Stunden spielt, ist man da schon relativ schnell drin, aber so richtig gelungen finde ich die jetzt auch nicht. Also die finde ich fast ein bisschen fummelig. Die bremsen irgendwie so aus, aber können halt in der richtigen Situation eingesetzt dann auch wieder ein großer Vorteil sein. Ne?
Ja, kommt auch ein bisschen drauf an. Es gibt 15 Perks und die sind nicht wie im Multiplayer einfach nur passiv, sondern man muss sie im Inventar haben, aktivieren, und dann halten sie zwischen 2 Minuten und 5 Minuten, je nach Perk, wie mächtig es ist. Und die geben unterschiedliche Boni, zum Beispiel Awareness ist, also die Perks sind den normalen Multiplayer-Perks, die man auch aus dem Multiplayer kennt, nachempfunden. Awareness kennt eigentlich auch jeder, das ist Fußtritte sind lauter und man kann Gegner besser wahrnehmen dadurch, was natürlich gerade in einem Spielmodus wie Blackout, wo Stealth sehr, sehr wichtig ist, extrem mächtig sein kann. Iron Lungs gibt dir länger Luft anhalten. Gilt A fürs Scharfschützengewehr, wenn du anvisierst und die Luft anhältst, aber auch B, wie du schon gerade gesagt hast, unter Wasser. Du hast ein Medic-Perk, was halt fast nichts bringt im Solo, aber im Quads ganz gut ist. Da heilst du 50% schneller, mehr, und du kannst Teammitglieder deutlich schneller aufstellen wieder. Wenn sie auf den Boden geschossen sind, sind sie nicht aus dem Spiel raus, sondern haben noch eine Ausblutungsphase, und dann kannst du halt sie wieder aufstellen versuchen, und das ist halt mit Medic Perk ganz gut. Also es gibt 15 Perks und die haben alle ein paar unterschiedliche gute oder schlechte Seiten. Es gibt ein paar, die unfassbar mächtig sind, eben Awareness, und ein paar, die unfassbar schlecht sind, aber die im Spiel sind, sag ich mal, um YouTube-Videos zu generieren und Potenzial zu haben. Brawler zum Beispiel ist unfassbar schlecht, erhöht deinen Nahkampfschaden, gibt dir für jeden getroffenen Nahkampfschlag 50 Lebenspunkte. Klingt nicht mal so schlecht. Problem ist nur, im Spiel, wer ein bisschen Blackout mal gespielt hat, wird feststellen, dass nicht 99, sondern 100% aller Kämpfe mit Schusswaffen ausgetragen werden.
Ja. Und, also auf den normalen kleinen Maps im Multiplayer kannst du ja vielleicht noch im Nahkampf was reißen, aber auf der riesigen Map von Blackout, seltenen Gegner mal näher als irgendwie 50 Meter bei mir stehen gehabt.
Genau. Und entsprechend wertlos ist dieses Perk. Ja. Es hat ein paar Vorteile. Es hat den großen Vorteil, dass es gibt eine Herausforderung. Also das Spiel ist vollgestopft mit Achievements und Herausforderungen. Und eine Herausforderung verlangt halt von dir, einen Gegner im Nahkampf zu töten. Dafür ist es halt dann da. Oder wenn du halt ein YouTuber bist und sagst, hey, hier, ich mache jetzt ein Video, wo ich
nur brawlen
Leute, so. Nur Nahkampf total und dann den Sieg mir hole, alleine ohne Waffe. Da, für sowas ist es halt da. Das ist aber nicht aus kompetitiven Gesichtspunkten ein wertvolles Perk. Ja, auf jeden Fall gibt es diese 15 Perks im Spiel. Kannst du halt aufsammeln, genau wie alle anderen Ausrüstungsteile, belegen jeweils einen Inventarplatz und du hast 5 bis 10 Inventarplätze. Wenn du einen Rucksack hast, 10. Wenn du keinen hast, 5. Und dann hast du eben die Dinger dabei und aktivierst sie. Solltest du aktivieren, wenn es für dich sinnvoll ist und wenn es was bringt. Und man mag schnell sagen, ja, will mich da nicht reinfuchsen, will mit denen nicht arbeiten, aber wenn man gewinnen möchte, sind sie schon sehr, sehr, sehr zu empfehlen und sehr, sehr mächtig teilweise.
Es ist halt so ein bisschen random einfach. Also du musst halt wahnsinnig viel quasi die Häuser raiden, um halt dein Setup irgendwie zu finden, was dir halt liegt oder was du magst. Aber wenn du in so ein Haus reingehst, du siehst es halt irgendwie nicht auf den ersten Blick. Also da finde ich, könnten sie so ein bisschen noch das deutlicher machen, was denn da rumliegt. Also du erkennst am Icon dann, ob die Schutzweste Level 1, Level 2 oder Level 3 hat, aber nicht, wenn sie am Boden liegt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und auch diese Kisten und diese Perks und klar, Medkits erkennst du noch, aber auch bei den Waffen hört es bei mir schon auf. Also ich bin ja nicht so in der Materie drin, um in einem Sci-Fi-Shooter jetzt eine, was weiß ich, Pumpgun von einem, was weiß ich, Gedöns zu unterscheiden, das braucht wahnsinnig viel Übung. Also mit jeder Partie kommt man halt immer mehr rein und man weiß dann auch, welche Waffen sich gut anfühlen, welche jetzt vielleicht, klar erkenne ich dann eine Sniper, aber dann hast du halt irgendwie eine beliebige XY-Waffe und findest einen Scope und schließt es an und dann weißt du auch schon nicht mehr so genau, wenn du jetzt kein Waffennah bist. Wie muss ich denn jetzt mit der umgehen? Ist die jetzt besser für das oder für die Entfernung? Weil das ist sehr elementar, finde ich, die richtige Waffe für die richtige Entfernung einzusetzen. Und du hast aber ja nicht wirklich Zeit zu üben in diesem Spiel, weil sobald du einen Gegner triffst, ist die Partie halt vorbei. Ja. Da hast du im Multiplayer natürlich viel mehr Möglichkeiten zu üben, weil du halt einfach wieder spawnst.
Ich würde empfehlen, wenn man Blackout spielen möchte, sollte man trotzdem ein bisschen Zeit in den Multiplayer investieren.
Darauf wollte ich hinaus, um die Waffen zu gewöhnen, gell?
Ja. An die Waffen zu gewöhnen, weil wenn du im Blackout kannst du natürlich machen, dich an die Waffe gewöhnen musst, ist halt möglich, aber ein sehr, sehr harter, schwieriger Lernprozess, weil du halt sehr wenig dazu kommst, diese Waffe dann zu gebrauchen. Und wenn du sie gebrauchen musst, ist es ein absoluter Todeskampf und nicht, der Kampf ist es hier nicht so wichtig wie ein anderer. Und deswegen ist es in Blackout nicht unbedingt zu empfehlen, die Waffen zu erlernen. Zumal auch noch eine andere Geschichte hinzukommt, die Waffen haben nicht wie in Fortnite einen Farbcode oder sind sehr, sehr leicht gelesen, wofür sie sind. Also
man erkennt nicht, ob was besser ist oder schlechter, wenn man was aufhebt, ja.
Genau, es hat nicht diesen Farbcode, das ist eine orange Waffe, also es ist eine legendäre Waffe und wahrscheinlich das Beste, was du mitnehmen kannst, besser dann als irgendwie was Grünes. Das hast du nicht in dem Spiel, das heißt, du musst halt wirklich eine aktive Entscheidung treffen, was dir liegt und wenn du nicht weißt, welche Waffe dir liegt, dann hast du halt Pech gehabt und musst sehen, ob du damit klarkommst. Die andere Sache, was ein Problem ist, Blackout oder Black Ops als Reihe hat eine Geschichte, dass die Waffen auch nicht unbedingt so gebalanced sind, wie der Casual-Spieler oder der Game-Spieler erwarten würde. Zwei Beispiele, die was man ja normalerweise erwarten würde, ist Schnellschießen ist für kurze Reichweiten und eine langsam schießende Waffe mit sehr viel Schaden. Eine Sturmgewehrkategorie kann weiterschießen, ist auf höhere Reichweiten. Ist genau falsch rum. Bei der Black Ops-Reihe ist es so, dass die schnellschießenden Waffen wenig Rückstoß haben, schnell schießen und dafür kannst du halt so einen Strahl an Kugeln auf längere Reichweite runterschießen. Das ist zum Beispiel die ICR, das genaueste Sturmgewehr in Call of Duty Black Ops 4. Und du hast auf der anderen Seite das Sturmgewehr mit der geringsten Feuerrate, aber der höchsten Schaden. Das ist die Rampart und die ist nicht für hohe Reichweiten geeignet, weil die extrem einen Rückstoß hat. Das Ding zerlegt halt alles im Nahkampf, also möglichst im Nahkampf sein, 3 Kugeln treffen und der Gegner fällt um, was bei der ICN 6 Kugeln nicht passieren würde. Aber das muss man halt wissen, und wenn man halt so einfach mit dem einfachen Wissen rangeht oder sich denkt, hey, die Waffe schießt langsam und macht extrem viel Schaden mit jedem Schuss, ist bestimmt für hohe Reichweiten gedacht, nö. Ähnlich sieht es dann auch mit den Feuerstoßwaffen aus. Du hast 2 Waffen mit einem Feuerstoß, Swordfish und ABR. Die haben einen 3-fach oder einen 4-fach Feuerstoß, können nicht vollautomatisch schießen. Und da denkst du auch, ach, das ist zwischen Sturmgewehr und Scharfschützengewehr, so auf hohen Reichweiten, aber noch nicht auf Sniper-Reichweite. Dann packst du einen Scope drauf, also ein höheres Visier, 3-fach, 4-fach Zoom, was weiß ich, und stellst dann fest, wie beim du einmal klickst mit dem Feuerstoß und die Kugeln 1, 2, 3 links, rechts, links an den Gegner vorbeigesegeln. Und du kannst auf hohe Reichweite mit den Dingern nichts treffen. Die sind nur für mittlere Reichweite gedacht, weil im Feuerstoß, wenn du den Feuerstoß triffst, kannst du die Gegner damit zerlegen. Diese Art von Balance wird dir nicht erklärt in Blackout. Das musst du dir im Multiplayer aneignen, das musst du wissen. Ansonsten hast du durchaus eine schwierige Zeit mit dem Spiel, wenn du nur Blackout spielst, eine Waffe in die Hand kriegst, von der du nicht wirklich weißt, was sie tut, und dann auch wahrscheinlich nach dem ersten Feuergefecht noch nicht wirklich weißt, ob du das gerade richtig eingesetzt hast oder nicht.
Ja, das kann eben so ein bisschen für Frust sorgen. Das ist mir auch so passiert, weil ich halt wirklich quasi ahnungslos in Blackout bin. Ich wusste, wie Battle Royale funktioniert, klar, aber ich hatte halt keine Ahnung von den Waffen, und da hast du null. Also du siehst halt kein Land. Also mit etwas Glück hatte ich dann mal Partien. In den ersten 5, 6 Partien war ich dann irgendwie unter den Top 5, weil ich halt überall rumgelaufen bin und niemand gesehen habe. Also es war halt einfach Glück. Und dann habe ich halt einen getroffen, zack, war tot und war trotzdem irgendwie Platz 5. Das war dann halt klar, solche Runden gibt's dann halt auch mal, wenn du dich irgendwie genau quasi entgegen des Stroms irgendwie bewegst. Und dann gibt's aber auch halt wieder Runden, da bist du halt 60., 80., keine Ahnung. Also ich würde es tatsächlich empfehlen, werdet ein bisschen mit den Waffen warm im normalen Multiplayer, schaut, wie die funktionieren. Das hat mir tatsächlich sehr viel geholfen, dann auch für den Blackout-Modus. Aber nichtsdestotrotz macht ihr trotzdem unheimlich Spaß. Also ich weiß nicht, wie du zu Battle Royale vorher standest. Also mich hat PUBG immer ein bisschen gereizt, aber ich fand es immer arg sperrig und langsam und verbuggt. Und dann habe ich es auf der Xbox ausprobiert, da war es eine Katastrophe technisch. Auf dem PC fand ich es jetzt auch irgendwie nicht so mega geil. Also hat mich irgendwie nicht so angemacht, war so arg militärisch und langsam. Und Fortnite habe ich dann gedacht, ja, sieht ja irgendwie ganz lustig aus. Ist ja wirklich auch hübsch anzusehen, aber nee. Also erstmal Third Person, du kannst ja auch nicht in die First Person rein, das ist hier bei Blackout ja zum Glück auch First Person Shooter. Und dieses Rumgebaue mit diesen Palisaden, das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also da hatte ich überhaupt gar keinen Bock drauf, und deswegen kommt Blackout halt genau richtig. Das ist die genau zwischen, würde ich sagen, zwischen PUBG und Fortnite, aber macht halt so viel mehr richtig als PUBG und ist so viel weiter und so viel besser auch schon vom Polish, das Laufgefühl, die Animationen, die Grafik ist natürlich lang nicht so hübsch im Blackout wie in den wie im klassischen Multiplayer, weil die Karten natürlich viel kleiner sind, oder gerade der Zombie-Modus, der ist ja deutlich hübscher anzusehen, und gegen Battlefield stinkt's natürlich komplett ab grafisch, aber nichtsdestotrotz, es macht einfach Spaß, in dieser Landschaft da rumzurennen, mit diesen Waffen zu experimentieren, die verschiedenen Zonen zu entdecken, und du hast ein unglaublich gutes Laufgefühl, auch wenn du auf so ein Haus hochkletterst oder irgendwie über Palisaden hüpfst oder irgendwo drunter rutscht. Das macht unheimlich Spaß. Es ist ja komplett fertig jetzt einfach zum Release, im Gegensatz zu Fortnite und PUBG, die halt immer so ein bisschen noch so noch in der Entwicklungsphase sind, hat man so das Gefühl, gell?
Ja, PUBG ist halt so zwei Sachen zu Blackout. Das erste ist, was sie hinkriegen, was sie mit Call of Duty immer hinkriegen, ist, du schaust dir ein Element an und sagst, macht das Spiel Spaß? Macht das im Spiel, im Kontext Spaß? Und du sagst, ja, das macht alles Spaß. Das Gunplay macht Spaß. Es macht Spaß, sich so flüssig, so schnell zu bewegen, immer die Kontrolle über den Charakter zu haben. Das alles macht Spaß. Und wenn du dir anschaust, sowas wie PUBG, gerade PUBG, ist es gut. Ja, in vielen Fällen sind Gameplay gut, die Schussmechaniken sind gut, die Map ist toll designt. Macht es Spaß? Nö. Viel ist krampfig, viel ist Arbeit, viel ist langsam oder sperrig, oder es buggt mal wieder rum. Die Animationen machen irgendwelche Probleme, etc. pp. Das kriegen sie halt hin. Wie ich Blackout beschreiben würde, ist Treyarch. Die Entwickler haben von Blizzard gelernt und sich angeschaut, okay, was ist Battle Royale, und haben alles reingepackt, was Spaß macht. Die haben einfach von Blizzard gelernt. Activision Blizzard ist natürlich dann die Schwesterfirma, dadurch, da sie ja zu Activision gehören, haben von denen gelernt, okay, wir machen nichts Eigenes in dem Sinne. Wir kopieren das, was gerade populär ist, aber wir machen es besser als alle, und das haben sie, und wir machen halt das so, dass es Spaß macht. So operiert, denke ich, Blizzard bei fast allem, was sie entwickeln. Und so hat es auch geklappt jetzt mit Blackout für Call of Duty. Das ist halt einfach die Quintessenz aus dem Battle Royale Modus rausgenommen. Die ganzen Spielelemente von halt eben abspringen, looten, gegenseitig abballern, am Ende gewinnen, Hochspannung, nie wissen am Anfang des Matches. Am Anfang des Matches habe ich noch einen Plan, wo ich runtergehe, und nach 15 Minuten, wenn ich gewonnen habe, die Matches sind relativ kurz, weiß ich nicht, wie ich eigentlich von A nach B gekommen bin, wie es zu diesem Ende gekommen ist. Weil, also das hätte ich mir nicht ausmalen können, die Reise, auf die ich mich begebe, sage ich mal, in dem Match. Und das ist etwas ganz Starkes, was ganz viele Leute anzieht bei Battle Royale, und das kriegen sie ausgezeichnet hin, ohne dass es sperrig ist, ohne dass es keinen Spaß macht, ohne dass es so langweilig oder doof ist wie das Shooter-Gameplay von Fortnite. Bin auch kein Fan von Third-Person in einem Multiplayer-Shooter, das gehört in GTA Singleplayer-Modus, und da kannst du dann bleiben, Third-Person. Und auch das Schussverhalten und so weiter. Das Bauen ist halt eine Eigenart von Fortnite. Das kann ja auch gerne drin sein. Das ist das, womit es sich von anderen Spielen, von anderen Battle Royale Spielen abhebt. Aber das braucht dann auch ein Blackout nicht, und das definiert dann auch das Battle Royale Genre nicht, und es hat halt einfach geklappt für Call of Duty hier.
Ist cool. Eben, und die Sachen, die ich jetzt kritisiert habe, so mit dieser Lesbarkeit von den Waffen, das lässt sich ja auch noch easy patchen. Also A, kann man es natürlich an sich selbst auch lernen und üben, aber ich finde, es ist nicht so ideal. Da könnten sie sicherlich noch was überlegen, dass du vielleicht irgendwie so eine Schaden pro Sekundenanzeige oder eine Farbkodierung oder was auch immer, die Grafiken überarbeiten. Also ich glaube, da lässt sich auch noch ein bisschen was machen, was so diese Geschichten angeht. Vor allem finde ich halt, dass es sich nicht buggy anfühlt. Also du startest diesen Modus, wartest wirklich nur ein paar Sekunden und bist halt sofort im Match drin. Also zumindest ist das meine Konsolenerfahrung. Die Matches sind unglaublich schnell und kurz. Also auch wenn du unter die Top 10 oder 15 oder so kommst, bist du trotzdem nie länger als 15, 20 Minuten beschäftigt. Das ist wirklich genial. Du hast immer so dieses Gefühl, ach komm, eine Runde machen wir noch. Und eine. Ja. Nee, Mist, jetzt habe ich es irgendwie völlig verkackt. Nee, jetzt gehe ich da mal rüber. Und noch eine. Am PC ist es ein bisschen buggy, habe ich gelesen, bei dir, dass es da sehr viele Probleme gibt. Das ist halt so ein typisches PC-Ding, aber an der Konsole lief das bei mir einwandfrei.
Das hatte Startschwierigkeiten, sowas wie Memory Leak, das haben sie schon alles gepatcht. Auf der Konsole gab es auch ein, zwei Probleme, gerade auf der Xbox One. Nicht dann unbedingt auf der PS4, es gibt halt viele, das Spiel hat relativ viele kleinere Bugs. Man merkt, dass es schnell dann zum Schluss raus musste, und ein anderes Spiel wäre noch ein bisschen länger in Entwicklung gewesen, wäre vielleicht nochmal verschoben worden um ein, zwei Monate, aber nichts wirklich bahnbrechend Schlimmes. Also es ist halt gestartet mit einer niedrigen Tickrate, also Server und Spielclient kommunizieren weniger oft als noch in der Beta miteinander, wurde mittlerweile gepatcht. Auf dem PC musstest du das Spiel alle 2 Stunden neu starten, weil eben dein RAM vollgelaufen ist, und dann konntest du nichts anderes machen, außer neu starten. Und dann hast du, wie gesagt, frischen RAM. Haben sie schon wieder gepatcht mittlerweile. Das ist alles, wir machen jetzt gerade einen Podcast, kein Monat nach Release. Mhm. Sie patchen fast jeden Tag. Alle 2 Tage kommt ein Patch raus. Da merkst du halt einfach, sie sind unfassbar flott dabei, die ganzen kleinen Probleme, die es hatte, zu lösen. Aber sie waren halt da zum Release, und der Release war ein bisschen holprig, aber nicht so, dass ich sagen würde, hier den Release komplett verhauen. Es war halt dieses, ich sag mal nicht im Early Access Release, aber noch fertig gereift am Kunden. Ja, aber so ist mittlerweile ja leider Videospielentwicklung, gerade im Multiplayer-Bereich, weil es da große Probleme gibt mittlerweile, und so ein riesiges Spiel ohne Probleme an den Markt zu kriegen. Naja, Aber
dafür lief es erstaunlich gut
an der Konsole. Es ist auch so Kleinigkeiten, Joe, noch so eine Kleinigkeit, also wovon wir dann reden, das, was wir gerade erzählt haben, waren die größten Bugs. Wenn ich von Bugs rede, dann sowas wie der Sniper-Nest-Score-Streak hat dasselbe Symbol wie der Angriffshelikopter. Ja. Wenn du ihn aus einer, nicht im Menü, sondern wenn du ihn im Spiel an der Leiste rechts von deinen 3 Score-Streaks, die du hast, anschaust, dann haben die dasselbe Symbol. Das ist also nicht weltbewegend.
Das Schöne an Blackout ist ja, dass es, du hast es in deinem Test so schön geschrieben, Call of Duty erzählt zwar keine Geschichte mehr im Singleplayer-Modi, aber dafür halt umso mehr individuelle Geschichten im Blackout-Modus. Und das ist wirklich fantastisch. Also mit jedem, mit dem du irgendwie spielst, ob du im Zweier- oder im Vierer-Squad unterwegs bist, danach hast du nach so einem Abend immer irgendwie 2, 3 skurrile Geschichten, die dir halt in Erinnerung bleiben. Also wir sind zu viert zum Beispiel in so einen brennenden Heli eingestiegen, weil wir dachten, ach komm, das kleine Stückchen, jetzt kommt gerade die Zone, wird enger. Der brennt zwar schon und raucht zwar schon, aber jetzt fliegen wir halt noch ein Stück darüber. Du weißt, wie die Geschichte endet, glaube ich schon.
Ja,
und dann sind wir da eingestiegen und fliegen so los. Und dann habe ich unter mir Leute gesehen und ich saß halt an der Seite und ich dachte, die erwische ich jetzt noch, dann schieße ich noch auf die. Und was ist passiert? Ich habe mich irgendwie so arg zur Seite gedreht, dass ich wohl mit einer Patrone den Rotor erwischt habe. Und das hat dem Helikopter halt den völligen Rest gegeben und ich habe halt unsere komplette Vierer-Squad damit zerlegt.
Oh nein, und hast du dir Freunde gemacht.
Ja genau, und die drei haben dann halt in der Killcam gesehen, wie ich auf den Rotor aus Versehen geschossen habe. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, wie ich den Winkel irgendwie geschafft habe, aber es war auf jeden Fall, solche Geschichten passieren dann halt natürlich, dass dann halt so Bockmist irgendwie passierte.
Ja. Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, du weißt am Anfang des Matches nur, wo du abspringen wirst und danach eine Achterbahnfahrt der Emotionen, die du dir nicht ausmalen kannst, und wenn du dann gewinnst, schaust du das Match zurück an und sagst dir so, okay, was auch immer da passiert ist, ich weiß es nicht. Ja. Das ist eine Quintessenz von nicht unbedingt von Blackout, sondern von Battle Royale Genre, deswegen ist es so dermaßen beliebt, glaube ich. Aber ja, was auf jeden Fall gut ist, ist, dass Blackout genau diese Quintessenz überträgt und auch aufnimmt und genau weiß, das ist das Tolle an diesem Spielmodus Battle Royale. Das können sie auch genauso gut, diese Geschichten erzählen. Ja. Auch wo du gerade vom Helikopter sprichst, was sie ganz gut hinkriegen, was die ganzen anderen Battle Royale-Spiele nicht haben, ist ein bisschen Kreativität und ein bisschen selber was versuchen. Beispiel ist dieser Helikopter, du hast gesagt, der hat 4 Plätze. Du hast einen vorne, der Pilot ist, und dann hast du noch Plätze links und rechts, so, das ist so ein, wenn man sich vorstellt, so ein Little Bird, der hat links und rechts so Bretter quasi, wo man sich draufsetzen kann und dann links und rechts noch an der Seite vom Helikopter, nicht innen drin, sondern an der Seite vom Helikopter sitzt und rausschießen kann. Und auf dieses Brett, das kannst du manipulieren, wie du willst. Und ich habe Leute gesehen, die, ich habe selber noch nicht ausprobiert, auf dieses Brett ein Trophy-System draufstellen. Und dieses Trophy-System, das gibt schon immer in Call of Duty, Black Ops in der Reihe, das ist ein kleines Gerät, das wenn Granaten oder Explosivkörper, auch Raketen und so weiter in die Nähe fliegen, in die Reichweite, dann schießt es mit einer Schrotpatrone auf die und vernichtet es.
Cool.
Ist super, wenn du irgendwie einen Hardcore-Modus spielst mit ganz viel Schaden und in der falschen Winkel stehst und diese Schrotpatrone tötet dich selbst. Aber was du natürlich machen kannst mit dem Ding ist, also haben die auf dieses Brett halt eben, auf dieses Sitzbrett, diese Sitzbank, haben die ein Trophy-System draufgestellt und dann hast du halt so ein Abwehrsystem in deinem Helikopter. Und wenn jemand mit einem Raketenwerfer versucht, dich abzuschießen, kümmert sich das System darum. Cool. Alternativ, es gibt einen Sensorpfeil. Du kannst einen Sensorpfeil abschießen, der das Radar, ich würde sagen, Umkreis von, lass mich nicht lügen, 25, 30 Meter, ist nicht viel, aber du kannst 1, 2 Häuser damit vielleicht abdecken. Wenn du richtig triffst, kannst du halt aufdecken und dort halt eben die Gegner sehen. Du kannst diesen Sensorpfeil auf ein ferngesteuertes Auto schießen. Mhm. Und dann hast du Spieler A, der dieses ferngesteuerte Auto fährt.
Was nicht explodieren kann oder nicht schießen kann?
Genau. Nee, das einfach nur rumfährt. Und dann hast du Spieler B, der diesen Sensorpfeil auf das Fahrzeug abschießt. Und dann fährt der Spieler A damit rum und deckt die Karte für dein Team auf, während die 3 anderen Mitspieler die Gegner ausschalten, wo sie jetzt wissen, wo die Positionen von denen sind. Und dieses kleine manipulieren und funktioniert das? Kann ich das miteinander kombinieren? Ja, kann ich. Das hat zum Beispiel kein anderes Battle Royale Spiel und das ist ein Reiz hier. Und gibt halt, das ist halt voll mit solchen Sachen, auch dieses typische, was von Call of Duty kennt, irgendwelche Kids laden auf YouTube hoch, wie sie mit einem Wurfmesser oder mit einem Wurfbeil einmal von hinten ihren Spawn das Ding werfen, in die Luft fliegt und dann ein Gegner beim gegnerischen Spawn stirbt. Und das kannst du hier auch mal. Ich habe gerade gestern, wo wir das aufnehmen, gerade gestern ein YouTube-Video gesehen, wo jemand an der Baustelle für das Hochhaus, das ist eine Hochhausbaustelle auf der Karte, unten am Fuß des Dings steht, einen Tomahawk hochwirft und oben auf dem Hochhaus jemand damit ausschaltet.
Wie geil.
Ja, und das cool. ist... Das
ja, weil die Ballistik diesmal halt auch richtig berechnet wird, gell? Du musst ja auch wirklich berechnen, dass die Kugel runterfällt, wenn du mit dem Sniper schießt. Das ist ja auch relativ neu.
Das ist komplett neu. Das hatte Call of Duty noch nie. Call of Duty hat dieses typische, jeder Schuss ist einfach ein berechneter Laser.
Genau, ja.
So wie nicht Battlefield, ein Counter-Strike hat das auch. Und jetzt haben sie für Blackout-Modus, nur für Blackout-Modus, diese Ballistik-Berechnung.
Das ist echt cool. Also da gehört es auch hin. Das ist
Ja. Ist auch Balance wichtig. Also du kannst es nicht anders balancieren. Deswegen hat jedes Battle Royale-Spiel Flugzeiten und wie gesagt Projektilberechnung, weil du kannst das anders nicht balancieren. Das ist notwendig dafür.
Genau. Die einzige Manko finde ich noch so ein bisschen oder ein bisschen unbefriedigend an dem Blackout-Modus ist die Progression. Also eigentlich hat man ja gar keine, weil man fängt ja immer bei Null an. Trotzdem kriegst du aber natürlich für jeden Kill kriegst du irgendwie 10 Punkte, wenn du unter die Top 5 oder unter die Top 10, je nachdem wie groß dein Squad ist, also Top 5 glaube ich beim Singleplayer, bekommst du nochmal 50 extra Punkte, für den Sieg bekommst du natürlich auch nochmal Punkte und so weiter, anstatt ein Chicken Dinner. Und das macht ja schon auch Spaß, das motiviert ja dann schon, da eben diesen Erfahrungslevel-Balken wachsen zu sehen. Und da bekommst du dann halt natürlich auch irgendwie Zeug freigeschaltet, alles natürlich nur kosmetischer Art im Blackout-Modus. Aber wenn du halt nichts reißt in einer Runde, ja, wirklich keinen Abschuss hast, nicht unter die Top 10 irgendwie auch immer kommst, dann hörst du trotzdem dieses Progressionsgeräusch, so, aber dein Balken bewegt sich nicht und da steht dann einfach 0 Punkte, 0 Hits, 0 Treffer, 0, 0, 0, 0, 0. Und das fühlt sich schon irgendwie doof an. Also die Progression ist extrem langsam, wenn du frisch anfängst. Wenn du natürlich dann auch mal drin bist und so wie du dann irgendwie auch weißt, wie die Waffen funktionieren, wo man hin muss, wie die Zonen sind, dann kommt man da ja schon auch relativ schnell voran. Aber als Anfänger sieht man da erstmal lange kein Land.
Das mag sein, ja. Es ist... Ich weiß nicht, ob
das kannst du nicht nachvollziehen, ich verstehe schon.
Nee, aber ich weiß nicht, ob diese Progression ein Problem ist.
Nein, das meine ich, aber es fühlt sich blöd an.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja, weil auch momentan noch nicht viel drinsteckt. Jetzt haben sie gerade erst die erste Season gestartet mit kosmetischem Loot, das du freischalten kannst für dein Profil, für irgendwelche Visitenkarten für dein Profil, Aufkleber für deine Waffen oder dein Profil.
Völliger Nimbus, also braucht man natürlich nicht, aber es ist halt drin, dieses Progressionssystem, deswegen fühlt es sich irgendwie komisch an. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so eine Anbahnung an den Shop, der später mal kommt, oder? Den Skin-Shop.
Der kommt ja
im November. Das fühlt sich ja momentan so auch ganz gut an, dass man eben nicht diese Lootboxen kaufen muss, weil es halt einfach kein Free-to-Play-Modus ist, sondern du kaufst ja das komplette Call of Duty zum Vollpreis, also 60 Euro, ist auch am PC halt sehr teuer diesmal im Vergleich, für Konsolenspiele fühlt es sich ja an wie immer und dann hast du halt diesen Blackout-Modus und hast ja keinerlei Freischaltgeschichten drin oder auch der Season Pass ist ja sozusagen für den Blackout-Modus sozusagen ja schon drin. Du kannst natürlich noch einen Season Pass für den Multiplayer kaufen, aber so diese einzelnen Pässe, wie du es bei Fortnite hast, um dann diese Progression zu haben, das brauchst du ja nicht.
Richtig.
Aber du hast ja schon Vollpreis gezahlt. Und trotzdem hat man so das Gefühl, da kommt jetzt demnächst noch was.
Ja, dieser Ingame-Shop kommt auf jeden Fall.
Der ist schon angekündigt,
Der ist schon angekündigt. Dieser Season Pass, da haben sie witzigerweise einen Kommunikationsfehler gehabt. Sie hatten angekündigt, dass du, wenn du den Season Pass besitzt, bei diesen, wenn eine Season startet, du einen Start von 10 Levels schon hast. Also du bist schon 10 Stufen aufgestiegen. Das haben sie aber rausgenommen und das stimmt nicht. Also das war ein Kommunikationsfehler. Das hatten sie, war offensichtlich ein früher Plan, was vor einiger Zeit irgendwie im Season Pass drin stecken sollte. Aber das war ein Fehler und im Season Pass stecken jetzt keine Bonus-Level drin. Das heißt, deine Progression ist wirklich einfach nur Spielzeit reinstecken für die Season. Und wenn du den Season Pass kaufst, dann kriegst du neue Multiplayer-Maps und neue also für einen ganz normalen klassischen Multiplayer und neue Zombie-Karten und das war's.
Genau. Gut, also aber das ist auf jeden Fall ein Highlight. Dieser Blackout-Modus macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, sowohl alleine als eben auch mit mehreren. Und dieser Zombie-Modus, über den müssen wir auch noch kurz sprechen. Der Zombie-Modus ist eine Spezialität, würde ich jetzt sagen, weil er eigentlich so ein bisschen eher in die Left 4 Dead-Ecke geht, würde ich sagen, oder? Ist ein kooperativer stark. Modus, sehr ja. stark, ja. Vier Spieler, idealerweise. Jetzt ganz neu kannst du es auch alleine mit Bots spielen, was mich vor allem hinterm Ofen hervorgelockt hat, weil ich immer früher irgendwie auch niemanden hatte, der irgendwie Bock drauf hatte. Und gleichzeitig auch das Problem hat, es ist ein insgesamt dann doch irgendwie storylastiger Multiplayer-Modus und Koop und Story vertragen sich ja nicht immer so gut. Also wir haben den zu viert dann jetzt auch mal gespielt und du kriegst halt überhaupt nicht mit in dem Chaos. Also eine Mischung aus Left 4 Dead und Horde-Modus. Die Zombies strömen in Wellen über dich ein. Du hast aber gleichzeitig irgendwelche Objectives, die du lösen musst. Richtig coole Map. Du bist auf der untergehenden Titanic und die Besatzung verwandelt sich in eine Zombie-Horde und du siehst so richtig, wie dann auch der Mast abfällt und der Eisberg kommt. Die zweite Karte, da bist du im Kolosseum mit Tigern, die dann irgendwie auf dich losgelassen werden und natürlich dann auch Zombie-Gladiatoren. Und die dritte Map ist so ein Remake, glaube ich, ein Remastered von diesem Alcatraz-Map, die es schon mal gab, gell?
Richtig, aus Black Ops 2 die Mob of the Dead und jetzt zurück als Blood of the Dead.
Genau, und die zwei, die ich am Anfang gesagt habe, das ist jetzt auch die neue Storyline, die neue Chaos-Linie, wie auch immer die jetzt heißt, mit vier neuen Charakteren, die so eine Art in so ein Zeitreiseloch fallen und dann dort ihre Objectives machen. Und wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mit vier Leuten zu spielen, die alle gleichzeitig reden und dann fangen die Charaktere an zu reden, das ist relativ schwierig, da irgendwie mitzukriegen, was da an Story gerade passiert. Und es ist ja gar nicht so wenig in diesem Zombie-Modus, wie ich immer dachte. Ich dachte früher, das ist halt so ein Horde-Modus, aber da ist ja richtig viel drin mit Easter Eggs und Story und Abzweigungen und da steckt ja eine unglaublich große Lore dahinter. Das hat mich völlig umgehauen.
Ja, da steckt sehr, sehr viel. Also ich sag mal so, Black Ops 1 und 2, der Zombie-Modus da war noch relativ geradlinig, was die Story anging und konnte man noch verstehen. In Black Ops 3 haben sie riesige Fässer aufgemacht mit Paralleluniversen und Zeitreisen. Das ist jetzt schlimmer ist als, wie heißt diese dafür bekannte Reihe Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist dafür bekannt, dass sie eine solche unfassbar überkomplexe Story haben in dem Disney-Universum, dass es niemand mehr versteht. Zombies nach vier Zombie-Spielen, also Black Ops 1 bis 4, können wir, glaube ich, sagen, dass nur über die Zombie-Maps, die ja nicht mal das Hauptspiel sind, sondern auch nur dieser Koop-Modus, steckt noch mehr Story drin als in Kingdom Hearts. Es ist unfassbar kompliziert. Wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen einfach zu verstehen. Jetzt ist echt für die meisten Fans nicht mehr wirklich nachvollziehbar, was da eigentlich passiert. Da muss man sehr, 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 sehr viel zusammenpuzzeln.
Und das ist aber ganz gut jetzt bei Black Ops 4, dass es jetzt eine neue Storyline eröffnet wird mit neuen Charakteren. Das heißt, wenn man schon immer Bock, wie ich hatte, auf den Zombie-Modus, aber sich davon abgeschreckt gefühlt hat, kann man jetzt idealerweise eigentlich einsteigen.
Genau, auch aus Gameplay-Perspektive. Du hast schon die Core-Partner in Form von KI-Partnern gesagt. Das heißt, du kannst es jetzt auch alleine spielen. Die sind auch ziemlich kompetent, was das angeht. Gegner schießen und Türen öffnen und so weiter, das machen sie alles, aber sie stellen dich auch wieder auf, wenn du niedergeschossen wirst. Mhm. Sie werden dir aber nicht beim Puzzeln helfen. Das heißt, du musst alle Puzzles alleine lösen. Das ist in dem Sinne ja auch okay, dass du halt die Denkaufgaben machst und die sind quasi der Muskel, der Muscle, den du mitschleppst. Und dazu hast du noch ein Tutorial, weil
endlich mal, das gab's ja auch noch nie.
Vielleicht müssen wir das nochmal erzählen. Zombies ist Call of Duty. Call of Duty als Reihe gilt ja als einfach zu verstehender Arcade-Shooter, den du einfach anpacken kannst und zocken kannst. Zombies, Koop-Zombies, speziell von Treyarch, die anderen machen ja auch mittlerweile Zombie-Modi. Der Zombie-Modus von Treyarch ist mit, nicht nur was die Story angeht, sondern beim Gameplay angeht, das komplizierteste auf dem Markt. Also, 3, 4, 5 mal mehr Spielsysteme als das von dir erwähnte Left 4 Dead. Left 4 Dead ist dagegen der echte Arcade-Koop-Shooter, wo man einfach nur gegen Zombies kämpft. Hier hast du eine Fülle an Easter Eggs, eine Fülle an Puzzles, die du lösen musst, die viele Leute nicht wissen, begreifen. Du schaust dir irgendwo mal auf YouTube ein Tutorial an und denkst dir so, okay, da steckt alles drin, das habe ich nicht mal ansatzweise gesehen und verstanden. Wir hatten bei dem Anspiel-Event, ich war beim, nicht beim Anspiel-Event, beim Review-Event in Los Angeles, wo sie die fertige Version gezeigt haben. Wir haben den Zombie-Modus gespielt. Wir waren die deutsche Gruppe. Wir waren ganz stolz auf uns, weil wir relativ früh das erste Puzzle alleine gelöst haben. Haben wir die Entwickler gefragt vom Zombie-Modus, hey, wie viel haben wir jetzt von der Map gesehen? 20% oder so? Sie haben gesagt, 0,5%.
Ja, und, also das ist überladen, ja.
Ja, also das ist echt heftig. Wie gesagt, es gibt ein Tutorial, was dir alle Spielelemente erzählt und vorstellt, was ja noch ein ganz kompliziertes oder umfangreiches Ausrüstungsmenü am Anfang, wo du deine Ausrüstung, deine Perks und so weiter einsammelst und mitnimmst, was du willst, eine Spezialwaffe ausrüsten musst. Und ja, dann gehst du halt in diese unterschiedlichen Karten. Und das Tolle an diesem Ding ist, du kannst es einfach spielen, wenn du willst, als Horde-Modus. Es gibt nämlich jetzt auch einen neuen Modus, der heißt Rush.
Ganz ohne Puzzles und alles, genau.
Ohne Puzzles und alles, da ist einfach nur Horde-Modus und Ballern drin. Und das ist halt super für Leute, die sich da nicht groß reinversetzen wollen, die einfach nur miteinander ein bisschen Koop ballern wollen oder alleine ballern wollen. Dafür ist es halt da. Oder du spielst es halt wegen den Puzzles und zusammen Koop spielen, freischalten. Und das kannst du, das Tolle an Zombie-Modus ist, da ist unfassbar viel drin, wirklich viel zu viel wahrscheinlich für viele Spieler, aber du kannst so viel davon mitnehmen, wie du willst. Du musst die Story nicht mitnehmen, du musst diese ganzen Puzzles nicht machen, du brauchst nicht dieses und jenes, du musst die Story nicht verstehen. Wenn du sie verstehen willst, kannst du dir vorher anschauen, worum es in der Story geht, damit du jetzt weißt, wo es in Black Ops 4 mit der Story hingeht, etc. pp. Diese ganzen Elemente, die da drin stecken im Koop-Modus, sind Angebote an dich, und wenn du sie alle wahrnimmst, dann hast du echt viel Spiel nur mit diesem Koop. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann hast du 3 mit dem Season Pass 4 unfassbar abwechslungsreiche Karten, die auch wirklich eigene Stile haben.
Also, ja, und die sehen so geil aus. Also auf dieser Titanic rumzurennen ist so großartig. Dann hast du da auch die Luxus-Suite.
Ja, ist ja originalgetreu nachgebaut.
Ja. Ja, und das ist Hammer. Also die steht dann auch so schräg, dann läufst du irgendwie über die Rettungsboote hoch auf Deck, dann gehst du wieder runter, weil du dann irgendwie dann so eine Art Schlüssel entdeckst oder so. Ja, das sind dann also Portale. Die Grundmechanik ist ja eigentlich ganz geil. Du ballerst, das macht unglaublich Spaß, und dann kannst du dir ja immer mehr rausnehmen, weil für jedes getötete Zombie-Wesen bekommst du Punkte. Und diese Punkte kannst du ausgeben, um dir neue Waffen freizuschalten, um dir Waffen abzugraden. Da gibt's dann dieses Dingsbums Packer-Punch-System, ja, da musst du dich irgendwie auch so reinfuchsen, wo du dann deine Lieblingswaffe irgendwie noch aufrüsten kannst und musst, um gegen die stärkeren Gegner zu bestehen, kannst dann irgendwelche Schlüssel und Dinger öffnen, und du musst dir den Weg halt auch so freikaufen. Also du bist dann am Anfang da am Deck, und die Türen musst du tatsächlich öffnen mit Punkten, die du dann ausgibst. Und gerade im Multiplayer musst du auch sagen, hey, hat jemand 1000 Punkte am Anfang zusammen, kauf dir mal nicht die Waffe, mach uns die Tür auf und so, ja, wir geben dir Deckung. Also es macht unglaublich Spaß. Und wie du schon vorhin auch gesagt hast, Treyarch hat halt gesagt, okay, wir gucken, dass das Gunplay Bock macht. Und wenn das Bock macht, dann kommt alles danach, oder? Und das ist bei Zombies ja auch so. Das macht unglaublich Spaß, diese Masse an Horden, die unbewaffnet sind in den meisten Fällen. Die haben dann halt vielleicht auch mal so Energiewesen, oder die explodieren dann beim Treffer. Also was halt einen guten Horde-Modus oder so auch ausmacht. Und das ist so befriedigend, da durch die Titanic zu laufen oder durch das Kolosseum und diese Massen an Viechern umzunieten und dann gleichzeitig parallel noch das Gefühl haben, hier steckt noch viel mehr drin, ich kann hier auch noch irgendwie clever sein und irgendwelche Puzzles lösen. Das ist so ein einzigartiger Spielmodi, dass den sich nicht schon mehr Leute abgeschaut haben oder andere Firmen, verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das ist ja wirklich einzigartig.
Sie kriegen es ja nicht mal selber auf die Reihe. Sie haben es ja einmal geschafft. Schade, also jetzt mittlerweile machen ja alle Entwicklerstudios Zombies mit nur noch als Koop-Modus, aber nicht die, auch wenn es Zombies heißt, basiert es, und Zombies natürlich drinstecken, basiert es nicht auf dem Black Ops-Universum. Das Black Ops-Universum erzählt seine eigene Geschichte, und das sind immer auch Zombie-Modi, die aber nicht darauf basieren. Sie haben es ja einmal geschafft, das nachzuahmen mit dieses Call of Duty Ghost, wo du Aliens hast, also auch Koop-Modus, auch Horde-Modus, aber da hast du halt eben Aliens statt den Zombies, und da ist es halt ein bisschen auch eine Story, die aufeinander aufbaut, und so ein Wissenschaftler, der halt eben versucht, diese rauszufinden, wie man gegen diese Monster kämpft und wo sie herkommen, etc. pp., was halt bei einer guten Alien greifen die Erde an Story dazugehört. Das war sehr, sehr einzigartig. Das haben sie gut hingekriegt und das haben sie bei nach Ghost dann leider fallen lassen. Und mittlerweile machen sie alle nur noch Zombies und jetzt wurde halt sehr, sehr leider deutlich, dass nur eine Firma das erfunden hat und eine Firma wirklich drinsteckt und da auch ein Großteil seiner Entwickler da drin stecken. Die haben ja auch witzigerweise ein NDA gegen sich selbst. Also das Multiplayer-Team darf nicht wissen, was an das Zombie-Team gerade arbeitet. Die können, selbst wenn ich fragen würde, wissen sie nicht, was eigentlich in dem Zombie-Modus drinsteckt. Das ist eine solche Geheimniskrämerei, was natürlich auch von den Fans, also die...
Das wird total gefeiert natürlich auch.
Klar. Der Zombie-Modus von Black Ops hat halt eine Fangemeinde, weil die eben halt so dermaßen eine große Story bieten für die Leute, die es halt wollen und so dermaßen ausgefeilten Koop-Modus haben schon seit Jahren, der halt dieses Jahr nochmal ein Stück besser ist und umfangreicher vor allem. Muss man vielleicht auch mal sagen, es gibt immer nur eigentlich eine Karte zum Launch und eine Karte, wenn du noch einen Season Pass hast. Und jetzt hast du halt eben 3 Karten und wenn du einen Season Pass hast, 4 Karten zum Launch. Wenn du einen Season Pass hast, kriegst du auch noch 4 Karten noch dazu später, die mit dem DLC-Paket dazu veröffentlicht werden. Also 8 Karten am Ende. Das ist ungewöhnlich viel und dafür, wie gesagt, sind auch völlig unterschiedlich. Die Titanic mit ihren Kronleuchtern, mit ihrem Design nachgebaut. Du hast diese Arenen, die antike Arena mit Katakomben, Tempel, Tempel, vielleicht nochmal kurz erzählen, die Arena ist halt in der Mitte und außenrum sind Tempel, antike Tempel von den verschiedenen damals größeren Religionen, also die keltische Dano, Odin von den nordischen, der nordischen Mythologie, du hast Ra aus der ägyptischen und Zeus aus der, also als Tempel. Die sind halt auch entsprechend dann aufgebaut. Also ein Pharaonengrab ist natürlich unten im Keller von, da ist natürlich auch Geheimnisse und Puzzles und Easter Eggs drin im Tempel von Ra und beim Odin im Tempel ist unten alles voll mit Wikinger, Memorabilia und Wölfe und so weiter. Das ist halt alles ganz cool gemacht und wirklich ein tolles Design. Sieht halt, die Maps sehen halt toll aus, sehr, sehr unterschiedlich. Die Map Classified, die es für DLC-Besitzer gibt, das ist halt so eine Hommage an irgendwelche Geheimagenten-Geschichten. Das spielt im Pentagon, in geheimen Bereich, wo halt so quasi solche Experimente mit Zombies außer Kontrolle geraten sind. Und hat aber einen 60s-Flair, so ein 60s, 70s, also auch ein bisschen Retro. Das passt halt alles so gut, ist so unterschiedlich, macht so Bock. Okay, ich spiele jetzt eine Woche lang nur diese eine Map, versuche alle Puzzles rauszukriegen und dann kommt dann eine neue Map, die eine komplett eigene Geschichte erzählt. Ja, dieselben Spielelemente, dieselben Waffen, die ich kenne, aber eine völlig andere Geschichte erzählt, die mir neue Herausforderungen und Aufgaben stellt, die ich bei dem anderen nicht finde und sehe. Und das ist halt ziemlich cool.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dieser Zombies-Koop-Modus sowas wie eine Gears of War Singleplayer-Kampagne wird oder so. Ich habe die auch nochmal gefragt neulich beim Interview, aber wird, glaube ich, nicht passieren. Das gehört einfach zu dieser Black Ops-DNA irgendwie dazu. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also, dass es halt nicht nur auf einer Map stattfindet, sondern dann die Titanic kommt dann halt irgendwo an und dann läufst du halt quasi auch linear weiter. Also, könnte ich mir gut vorstellen, als so im Gameplay wie Gears of War. Mit viel Story, mit Animationen zwischendurch und dann halt immer wieder zwischendurch diese Kämpfe und Puzzles. Würde ich mir tatsächlich wünschen, würde ich als Vollpreisspiel kaufen und wollen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat schon was. Ja. Aber das ist halt auch das, eigentlich haben sie hier dieses Vollpreisspiel mit Call of Duty, wenn man sich die einzelnen Teile anschaut, wenn man sie wirklich alle spielt, Zombies, Blackout, normalen Multiplayer, dann hat man schon sehr, 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 sehr viel Spiel für 60 Euro.
Wahnsinn,
also ich meine, wir reden hier von einem Spiel, das wo jeder sagt, also man kann das gut oder schlecht finden, das Spiel, aber ich glaube, niemand wird bestreiten, dass dieses Spiel unfassbaren Umfang hat, selbst dafür, dass es im Kontext davon, dass es ein Vollpreisspiel ist, dass sie so viel Geld dafür verlangen, ist es immer noch zum Bersten voll und jeden Euro wahrscheinlich wert, wenn man das alles will. Aber man hat halt eben sowas wie den Zombie-Modus, wo man schon sagen kann, hey, das könnt ihr auch mittlerweile wirklich auskoppeln. Mhm. Das ist mittlerweile sein eigenes Ding. So sehr auch ausgefleischt, dass niemand sich ärgern würde, wenn das ein eigenes Spiel wäre. Das ist jetzt schon so umfangreich wie ein, oder steckt schon so viel drin wie ein Left 4 Dead, und das haben sie auch alleine verkaufen können. Genau. Also das ist schon irre, ja.
Also Umfang auf jeden Fall dicke Empfehlung. Wenn man auch nur zwei von den drei Modi mag und spielt, hat man da, glaube ich, genügend Content für den Preis. Ja. Den Singleplayer, klar, haben wir angesprochen. Wenn man den vermisst, dann ist es vielleicht nichts für euch. Dass der Blackout-Modus irgendwann ausgekoppelt wird, kann ich mir allerdings aber auch schon sehr gut vorstellen. Also die werden jetzt natürlich das Gesamtpaket verkaufen wollen. Quasi auch der Startbonus, dass du halt Blackout spielen kannst. Aber sie müssen ja irgendwann auch konkurrenzfähig sein. Jetzt, ich rede jetzt von einem halben, dreiviertel Jahr oder vielleicht nächstes Jahr, dass sie dann irgendwann sagen, okay, wenn jetzt Leute nur kommen und nur Blackout wollen, dann müssen wir den irgendwie auch separat anbieten und bieten den dann halt vielleicht, na gut, da sind drei Multiplayer-Modus drin, Modi drin, dann verkaufen wir den für 20 Euro. Ich glaube, das wird kommen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass sie den auskoppeln werden, weil der einfach halt auch so für sich steht und vielleicht auch eine Zielgruppe anspricht, die sagt, auf normalen Call of Duty Multiplayer habe ich aber keinen Bock und Zombies interessiert mich auch nicht. Ich will einfach nur Blackout spielen. Glaubst du auch, dass der kommt?
Ja, so? Ja. Das ist halt das, womit sie noch mehr Geld verdienen können, und die Marke basiert nun mal darauf, kann man viel Geld verdienen. Das ist nun mal die Geschichte, dass sie auf jeden Fall zwar ihre Fans hat und auch für Fans entwickelt, aber sie ist nun mal die Geldmaschine bei Activision. Das merkt man schon. Und wenn sie dann merken, dass sie da noch sehr erfolgreich sein können, zumal sie, das wäre ja auch nicht mal das erste Mal, sie haben bei
Infinite Warfare.
Remaster von Modern Warfare, genau. Modern Warfare. Haben sie auch gesagt, das ist ja nur Teil von Infinite Warfare, wenn ihr es euch kauft für 100 Euro das Paket. Und dann später kann man dann auch einsetzen. Und zweite Geschichte, bei Call of Duty Black Ops 3 schon, also vor 3 Jahren, haben sie mal testweise nur die PC-Version, nicht Konsolen, haben sie testweise das Spiel, den Multiplayer für 15 Euro verkauft. Also das ganze Spiel 60 Euro, der Multiplayer 15 Euro ausgelagert. Also, dass sie das in einzelnen Modus für weniger Geld rausnehmen und für weniger verkaufen, hat es auch schon nicht mal nur bei anderen Spielen, sondern sogar schon in der Reihe gegeben.
Ja.
Warum sollte es nicht wieder passieren? Gerade jetzt bei diesem Modus, wo es sich lohnen würde.
Genau, also das nur so als Hinweis, wenn ihr euch nur für den Blackout interessiert, würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, wenn ihr wisst, ihr werdet die anderen nicht spielen. Aber ansonsten bekommt man da wirklich ein sehr umfangreiches Paket. Und ja, ich habe sehr viel Spaß mit dem Ding. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagen werde, dass mich Battle Royale tatsächlich so fesselt. Aber mich hat es kalt erwischt.
Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Von vielen Leuten gehört, die Call of Duty eigentlich immer nur gekauft haben oder gespielt haben, jährlich, um hier die Kampagne durch, und der Multiplayer ist nichts für mich. Davon gibt's ja doch viele Leute. Gerade die haben gesagt, jetzt, wo der Singleplayer weg ist, habe ich jetzt gespielt und auf einmal macht mir das sehr, sehr viel Spaß, aus unterschiedlichen Gründen. Die einen sagen halt eben, dieser Blackout-Modus ist eine super Alternative dafür. Da vermisse ich die Kampagne gar nicht so groß. Andere Leute haben gesagt, ja, jetzt ist der Zombie-Modus halt für mich als Einzelspieler-Spieler auch spielbar und wertvoll, und auf einmal habe ich mit dem Ding Spaß, wo ich nie reingekommen bin in den Vorgängern. Und witzigerweise habe ich das von vielen Leuten gehört, die eigentlich nur mit den Singleplayer immer gespielt haben trotzdem auf einmal Spaß mit dem Spiel, aus anderen Gründen halt jetzt.
Ja, alles richtig gemacht. Also die richtigen Entscheidungen auch getroffen, Tutorial hinzugefügt, Bots hinzugefügt. Von daher absolute Empfehlung von uns beiden, würde ich sagen. Ja. Und genau, Switch-Version gibt's natürlich nicht, aber ansonsten PC wirklich auch sehr zu empfehlen. Diesmal bis auf die Cheater-Problematik, das ist beim PC natürlich immer ein bisschen schlimmer, aber das werden sie, glaube ich, auch in den Griff kriegen, und für Xbox One und PlayStation 4 natürlich auch zu haben. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wenn ihr euch bei Blackout ein bisschen besser zurechtfinden wollt, schaut unbedingt Stefans Artikel an auf der GameStar. Du hast sehr ausführlich Videos und Artikel geschrieben, zum Beispiel auch einen, der alle 15 Perks genau vorstellt, in welcher Situation sie gut nutzbar sind, wo sie vielleicht nichts taugen und welche man ignorieren kann. Zu den Waffen kommt, glaube ich, auch noch was, gell?
Nee, zum Waffen habe ich, das war mein allererster Guide, den habe ich veröffentlicht, bevor das Spiel rauskam. Alle Waffen im Ranking, also alle Waffen.
Ja, hast du schon, okay, den gibt's schon, alles klar.
Ja, den könnt ihr lesen, also das erwähnte, hey, diese Waffen werden euch nicht erklärt, könnt ihr gerne den Artikel lesen, weil ich erkläre, wo die Waffen sinnvoll sind, auf welchen Entfernungen, und ob ihr sie einsammeln solltet oder nicht, ist dort vermerkt für jede einzelne Waffe, die es im Spiel gibt.
Wunderbar, auf gamestar.de. Dann danke ich dir. Dich findet man auf Twitter unter @, das kann ich mir nie merken.
Double Page, Double P-A, ja, J. Ja, genau.
Gut, dann folgen wir dir dort und vielleicht spielen wir dann mal eine Runde gemeinsam. Achso, Crossplay hat es natürlich nicht, gell? Nur weil das vorhin so klang, weil du es vorhin mal gesagt hast, dass die PC-Spieler so viel derber drauf sind, da muss man als Konsolenspieler keine Angst haben.
Nee. Ich bin, hat nur beide Versionen, ja. Wechseln mal hin und her. Und
da merkt man schon Unterschiede.
Erstaunlich den Unterschied, ja. Aber es gibt keine Crossplay, ist auch nicht angekündigt.
Haben das wäre auch fatal.
Nicht vor.
Ja.
Haben sie auch nicht vor.
Nee. Die Angst wollte ich euch noch nehmen.
Ich hatte gefragt, die Entwickler, weil für den Zombie-Modus wäre es halt jetzt super.
Yeah.
Aber haben sie auch nicht für den Zombie-Modus nur vor und auch für keinen anderen Modus. Leider.
Gut.
In dem Sinne wäre es schon ganz cool, aber ja.
Alles klar. Dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Danke dir für deine Zeit und diese ausführliche Beschreibung von Call of Duty Black Ops 4 und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Further collapse expected. Evac to safe zone.